Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen, da sind Hallöchen. Wir mal wieder.
Genau, Wochenende fast vorbei.
Fast vorbei, ja, und der Sommer fast kommt vorbei. Wieder. Der Sommer wird uns nächste Woche weiterhin begleiten in Höchstform.
Ja, bis zu 34 Grad haben sie bei uns jetzt gemeldet.
Ja.
In anderen Flecken in Deutschland soll es ja hier bis zu 40 werden.
Ja. Ich bin mal gespannt. Naja, das mit den 40, das wird immer gerne übertrieben. Also
dass wir da irgendwo an die 40 rankommen, kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade wenn du halt auch so Meldungen hast, wie jetzt hier, okay, das ist jetzt nicht bei uns, auch ein bisschen anderer Breitengrad, aber bis zu 50 Grad, wie gesagt, und dann maximal so 40. Ich denke mal 38, 39 wird man in Teilen von Deutschland wahrscheinlich schon irgendwo erreichen können. Ob es jetzt wirklich 40 werden, ach mein Gott, scheiß doch drauf, das ist alles eh schon zu viel.
Ja, das ist richtig.
Jenseits der 30 ist schon zu viel.
Und man muss ja auch dazu sagen, wir befinden uns im August und da ist die Möglichkeit oder der Sonnenhöchststand nicht mehr so gegeben wie zum Beispiel im Juli oder Juni. Und das heißt, die 40 werden wir nur ganz kurze Zeit dann, wenn wir die erreichen sollten, an dem Tag erreichen. Weil wir haben halt nicht mehr die maximale Sonnenausbeute. Logischerweise liegt halt auch am Monat August, weil wir gehen ja nun Richtung Herbst und das ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr so möglich, dass man so eine hohe Sonnenstundenausbeute hat sozusagen.
Die Sonne schon nicht, aber auch, wie gesagt, die Temperatur nicht unbedingt. Ja, aber wie gesagt, also bei uns 34, das ist mir schon wieder 10 Grad zu viel. Da muss man mal gucken, wie es ist. Es ist ja eine normale Arbeitswoche. Von daher mal abwarten.
Ja. Es kommt ja immer auf die Luftfeuchtigkeit an. Ich wiederhole mich, aber wenn wir ja eine trockene Hitze haben, dann komme ich auch mit 34 zurecht. Aber wenn du eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hast, dann sind 25 schon zu viel.
Also feucht könnte es werden.
Du meinst, die Luftfeuchtigkeit soll hochgehen, oder was meinst du?
Nein, nicht die Luftfeuchtigkeit. Feucht trinken.
Ach so, feucht fröhlich.
Eventuell auch mal was Kaltes, Blondes oder so.
Ach so, ja gut.
Bei dem Wetter bietet sich das ja an.
Ja, das ist korrekt, ja. Viel Wasser trinken, ja.
Das auch, ja.
So ist es. Nein, aber ich meine die Luftfeuchtigkeit, die sollte nicht unbedingt nach oben gehen. Aber das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. So ab Donnerstag soll die Luftfeuchtigkeit dann auch steigen. Und die Nächte sollen auch wieder länger werden. Nicht länger werden, sondern wärmer werden, nicht länger werden.
Du weißt ja, die Kreuzberger Nächte.
Die sind lang, ja, ja. Genau. Nein, es sollen wieder, wie gesagt, warme Nächte soll es geben, ja. Naja, bin ich gespannt. Es ist nun mal so, der Sommer ist noch nicht vorbei, obwohl ja viele schon gesagt haben, aufgrund der kühlen Temperaturen im Juli, dass er schon vorbei sei, aber das ist noch nicht so. Gut, also, somit haben wir den Wetterbericht auch wieder untergebracht. Ja, und die nächste Meldung, oder die erste Meldung der heutigen Sendung.
Apropos heiße Temperaturen.
Ja, das passt ganz gut dazu. Ja. Sonos bestätigt Brandgefahr bei tragbaren Roam-Lautsprecher. Nicht Roam, sondern R-O-A-M wird wirklich so geschrieben. Das ist ja dieser kleine Bluetooth-Lautsprecher, der logischerweise mit Akku funktioniert und der sich in das Sonos-Netzwerk einpflegen lässt und der auch mit Bluetooth funktioniert. Da gibt es mittlerweile auch eine zweite Generation von, aber die erste Generation macht am USB-C oder rund am USB-C-Port, weil eine Größe oder da kann beim Ladevorgang eine größere Hitze, Wärme entstehen und indirekt hat Sonos das auch bestätigt, dass das Problem vorliegt bei einer ganz kleinen Prozentzahl, aber sie haben sich dazu noch nicht durchgerungen, eine Rückrufaktion ins Leben zu rufen. Sollte es Probleme geben, soll man sich an den Support wenden. Es soll angeblich auch ein Software-Update erfolgen, was das Ganze eventuell lösen könnte. Ich vermute, dann wird die Ladegeschwindigkeit in Anführungsstrichen oder die Zufuhr des Stroms etwas reduziert oder wie gesagt die ganze Geschichte etwas heruntergefahren, dann wird er wahrscheinlich letztendlich langsamer laden, damit die Hitzeentwicklung etwas reduziert wird. Das ist meine Vermutung, weil was soll man sonst anderes softwaretechnisch verändern können? Ja, bin ich gespannt. Ich hoffe, dass da nichts Größeres passieren wird. Eventuell wäre eine größere oder eine flächendeckende Rückrufaktion die bessere Entscheidung gewesen. Aber Sonos geht es ja im Moment gar nicht so gut. Und das wäre wahrscheinlich auch finanziell nicht so eine gute Situation für Sonos. Ja. Na gut, das nur dazu. Also, wer ein Gerät der ersten Generation hat, Empfehlung, schaut euch mal beim Laden den USB-C-Port an, respektive schaut mal, ob das Ding dort wärmer wird. Ja. So, dann geht's weiter. Das American Manufacturing Program wird erhöht. Bedeutet, weitere 100 Milliarden legt Tim Cook obendrauf. Bisher gab es ja die Zahl 500 Milliarden, die dafür angesetzt worden sind. Und jetzt sind es 600 Milliarden. Und das bedeutet, dass innerhalb der nächsten 4 Jahren 600 Milliarden US-Dollar in die lokale Lieferkette hineingesteckt wird. 10 Partner sind an Bord, unter anderem auch Corning und halt, wie gesagt, noch weitere Zulieferer, die dementsprechend in der lokalen Lieferkette drinstecken. Texas Instruments ist dementsprechend auch einer von den 10 Partnerunternehmen, die dort drin stecken.
Ja, mal so als Relation dazu, ja. 600 Milliarden ist ja auch die Summe, die im Gespräch war, die die EU in den nächsten Jahren in den Staaten investieren will. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja über alle EU-Staaten hinweg und auch ja keine feste Summe, sondern das sind ja Zusagen, die aus der Industrie kommen, dass sie investieren wollen. Da ist ja noch nichts abgeschlossen. Die Trump übrigens auch schon verkauft als Geschenk an ihn, ja, und er könnte das Geld verwenden, wie er Lust hat. Mhm. Das sind auch schon wieder so Aussagen, wo ich sage, du kannst mit Trump nicht vernünftig irgendwas. Nee, das geht nicht. Deswegen, wie gesagt, das sind eh noch keine festen Zusagen gewesen, sondern das waren Absichten, die die Industrie, unter anderem ja auch unsere Automobilindustrie, abgegeben hat, was sich angeblich auf diese 600 Milliarden Investitionssumme halt addieren soll. Mhm. Aber wie gesagt, als Vergleich, das ist nur Apple.
Ja, das ist nur
diese Apple. Ja. Absicht hat, 600 Milliarden in den Staaten zu investieren und dagegen stehen 600 von der ganzen EU. Ja. Das ist unglaublich, welche Summen da Apple, die haben ja auch noch keine festen Summen irgendwo gebunkert oder investiert, sondern das sind ja auch Absichten, die sie erklärt haben. Aber alleine schon, wie gesagt, die Summe, die Apple alleine da investieren will, ist schon so groß.
Ja, es verteilt sich ja auf 4 Jahre und auf... Ja,
trotzdem, weißt du, auf welchen Zeitraum sich das in der EU eigentlich
verteilt hätte? Das ist korrekt.
Und wie gesagt, das ist die komplette EU, ja, die ganzen Mitgliedstaaten. Mhm. Und das hier ist eine Firma.
Naja, das ist richtig. Ich meine, an solchen Zahlen merkt man halt mal wieder, wie mächtig und wie groß und wie umsatzstark und ja, wie groß Apple letztendlich ist. Mhm. Ja. Und auch wenn sich das auf 10 Partner verteilt, aber das ist ja trotzdem immens, ne, diese Summe. Ja, aber gut. Und das Ganze hat er ja bekannt gegeben, Tim Cook, im Rahmen einer Pressekonferenz.
Oh, was für eine peinliche Veranstaltung.
Ich habe mir das angeguckt. Der Tim Cook wusste ja gar nicht, wohin mit sich. Er war sehr nervös, Hände aus den Taschen. Der war ja völlig... Das hat mich stark an seine Anfänge erinnert, wo er noch nicht so souverän gewesen ist. Und da habe ich gedacht, wohl fühlt er sich dann nicht. Und diese ganze Veranstaltung, das hat auch keinen Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Das war alles so, so nach dem Motto, ich muss das jetzt machen, auch wenn ich es nicht will, muss ich mich jetzt so verhalten. Und ich muss jetzt den Trump-Flüsterer spielen. Ihm wird ja nachgesagt, dass er der Trump-Flüsterer ist. Und das hat er mal wieder bewiesen, dass er das ganz gut kann oder dass er mehr oder weniger...
Man muss ja auch mal so, also wenn es nach ihm alleine gegangen wäre, gehe ich mal davon aus, hätte er das so nicht gemacht. Ja.
Nein.
Aber es geht ja um Apple, es geht ja um Milliarden, auch an Zolltarifen, um die Apple hoffentlich herumkommt, ja, wenn man sich hier so ein bisschen beliebt macht bei Trump. Mhm. Auch mit der Zusage, nochmal 100 weitere Milliarden halt zu investieren ins Land. Erhofft man ja im Prinzip da sich irgendwo Freiheiten, nicht Freiheiten, aber Steuer- oder Zollerleichterungen zu erkaufen im Prinzip.
Ja, ja, das ist wichtig, ja.
Und ich hatte auch meine erste Reaktion, ich habe auch einen Tweet losgelassen, nicht einen Tweet, aber eine Nachricht losgelassen, wo ich auch gesagt habe, ja, wenn du halt beim König vorstellig wirst oder so, ja, bring halt Geschenke mit, ja.
Das ist richtig, ja. Und die Geschenke haben sich ja nicht nur in Form von diesen 100 Milliarden abgezeichnet oder dargestellt, sondern er hat ja auch eine Skulptur mitgebracht. Und das sind natürlich Dinge, oder die Gestaltung dieser Skulptur oder wie sie sich darstellt, das gefällt natürlich Donald Trump. Ne? Da auf so einen Scheiß steht Donald Trump. So kitschige Dinge. Und das war eine Skulptur, die aus Glas besteht. So ein Glasobjekt sah im Endeffekt aus wie so eine CD, die nicht bedruckt war und die in einen Goldklumpen reingestopft worden ist. Und Goldklumpen, also ich glaube, man spricht ja von 24 karätigem Gold. Ich glaube nicht, dass es pures Gold gewesen ist. Ich vermute mal, das ist vergoldet gewesen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein purer kleiner Goldklumpen gewesen ist.
Und selbst wenn. Das würde eigentlich dann, wie gesagt, dieses Geschenke ja und so weiter ja eigentlich nur noch mehr dann quasi rüberbringen, dass du da, wie gesagt, du kommst halt mit deiner Mürre da an, ja, bei den Kollegen hier und dann.
Ja, also das war natürlich eine Geste, da fährt Trump drauf ab und das ist alles aus Berechnung entstanden. Das macht ja Tim Cook nicht aus Überzeugung oder ich hoffe es mal, dass er das nicht aus Überzeugung macht, sondern aus Kalkül, aus Berechnung, aus einem wirtschaftlichen Hintergrund. Und ja, er steht halt für das Unternehmen. Ne? Also privat wäre er da wahrscheinlich nicht aufgetaucht und hätte ihn auch nicht so ein Geschenk da überreicht. Ja, und was stand da drauf? Made in USA war, glaube ich, die Inschrift. Das Apple-Logo war zu sehen und die Signatur von Tim Cook, also sein Schriftzug, seine Unterschrift war darauf zu sehen. Ja, das und das Ganze.
Vielleicht war es auch so gedacht als Gedankenstütze.
Ja.
Damit er sich den Namen behalten kann und nicht wieder hier Tim Apple oder so.
Ja, und die Skulptur wurde von einem ehemaligen US Marine gefertigt, der auch schon andere Dinge im künstlerischen Bereich für Apple
das interessiert hat. Trump eher weniger.
Na, US Marine, ich glaube, das ist so sein Ding. Da steht Trump drauf, so, no, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das also war
bei,
noch
bei
so.
Bei dem, was er da gerade auch im Bereich auf Veteranen alles ist dem wahrscheinlich auch wurscht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist wahrscheinlich dann, wenn einer hier irgendwo im Kampfeinsatz ist, ja, aber ansonsten.
Okay, keine Ahnung, ich weiß
nicht. Wie er mit dem Militär umgeht, beziehungsweise auch gerade mit Veteranen, ist unter aller Sau, ja.
Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Also so tief bin ich jetzt nicht in Trumps seinen Aussagen drin, abseits der IT-Politik, sage ich jetzt mal, oder der Wirtschaftspolitik. Weil der Typ geht mir auch sowas auf den Sack, ey.
Naja. Das Schlimme ist, du kannst dich auf keine Aussagen oder Zusagen von ihm verlassen.
Eben.
Der heute so und morgen gerade wieder andersrum, ja. Ich bin mal gespannt, wie das mit der Schweiz ausgeht, ja, mit den 39%, ja, die sie da jetzt draufgehauen haben. Ich bin mal gespannt mit Japan, was da jetzt passiert. Genauso mit den Aussagen, die er ja mit der EU mit dem Abkommen eigentlich getroffen hat. Da bin ich schon mal gespannt, wie das ausgeht. Einmal in Bezug auf die Höhe der Tarife, die jetzt kommen sollen, weil da hat er ja auch schon angeblich mit irgendeiner Verdopplung bei manchen Sachen gedroht. Wie gesagt, die 600 Milliarden, ja, die er ja nach Gutdünken irgendwie wahrscheinlich in seine Golfanlage investieren will. Ja. Da bin ich gespannt und das, wie gesagt, heute so und morgen so, das ist so unzuverlässig. Da, wie gesagt, da kamen ja auch die Aussagen da von VW schon oder von Porsche, gerade mit den Investitionen in Amerika, die geplant waren. Das ist echt schwierig, ja. Was heißt schwierig? Es ist eigentlich unmöglich, ja, da irgendwo zu arbeiten, weil du willst ja auch Planungssicherheit. Oder was heißt willst? Du brauchst ja gerade als Unternehmen Planungssicherheit, gerade wenn du halt auch mehrere Milliarden irgendwo investieren willst oder musst, ja, um da halt irgendwo halt auch wieder Gutdünken und vielleicht Ausnahmen zu kriegen. Du willst ja aber auch da sicherstellen, dass die Investitionen, die du tätigst, sich auch rechnen.
Das ist richtig.
Wenn du da, keine Ahnung, jetzt die nächsten Jahre irgendwie mehrere Milliarden investierst oder vorhast und da Projekte anfängst und Bauvorhaben und was weiß ich was, dass sich da nicht irgendwie kurz-, mittel- oder auch langfristig irgendwas wieder um 180 Grad dreht. Ja? Mhm.
Das macht ja keinen Sinn. Das ist richtig. Und das ist egal, ob es Apple ist oder ob es TSMC ist oder ob es uninteressant. Jedes wirtschaftliche Unternehmen oder jedes Unternehmen generell. Auch,
aber wo du gerade TSMC sagst, die 100% Zolltarife, die er angekündigt hat, auf Chip-Importe zum Beispiel, beziehungsweise die Absicht erklärt hat oder die Idee geäußert hat, das zu machen, ja, wovon ja auch unter anderem Apple betroffen wäre. Aber nicht nur Apple, sondern jede Firma, ja auch Nvidia, Intel, die irgendwo im Ausland eine Chip-Fab stehen haben, die davon betroffen wären. Das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum Intel ja die Investitionszusagen in Deutschland abgesagt hat. Oder die Pläne für die Anlage in Deutschland.
Könnte einer der Gründe gewesen sein.
Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir wirklich ein bisschen mehr Zähne und Kampfverhalten von der EU gewünscht hätte. Dass sie da, aber ja. Da kam ja nichts,
ja.
Oder nicht viel, sagen wir mal.
Ja, also man kann ja viel über diese Geschichte, wie sich Tim Cook gegenüber Trump verhält, diskutieren. Aber ich glaube, wie sagt man so schön, man muss Kunst und Künstler und, voneinander trennen. Und Tim Cook trennt die Privatperson hoffentlich stark von der CEO-Position ab.
Bei Tim Cook kommt ja auch sein privates Umfeld noch dazu, beziehungsweise auch seine, oder seine privaten Lebensumstände, kommen da noch dazu. Ihm ist ja auch sehr vieles, was da gerade läuft, nicht recht.
Ja, richtig.
Vollkommen okay. Aber man darf ja wirklich nicht vergessen, dass er als CEO von Apple handelt.
So ist es.
Und du kannst nur bedingt auch gegen die Firmeninteressen arbeiten. Was er privat macht, ja, auch mit Spenden, mit Äußerungen etc., beziehungsweise da ja auch generell wie Apple ausgerichtet ist, ja, und auch mit den Diversitätsprogrammen, die sie ja nach wie vor fahren, beziehungsweise handhaben, was ja der Regierung und Trump ja auch ein Dorn im Auge ist. Das ist ja eine Sache, nur wie gesagt, das andere ist ja wieder, dass er gucken muss, dass Apple oder dass das Umfeld, in dem Apple arbeitet, halt optimal aufgestellt ist, in dem Rahmen, die oder mit den Möglichkeiten, die ihm halt zur Verfügung stehen. So ist und wenn das halt beinhaltet, dass du ihm halt dieses Geschenk damit bringst, okay. Also diese Skulptur, meine ich jetzt.
Ne? Ja, ja.
Dann, mein Gott, okay, dann springst du halt mal kurz über den Schatten, ja, er freut sich, ja, und dann stehst du vielleicht mit deinen iPhones irgendwo auf einer Ausnahmeliste, ja. Inwieweit, und da kann man auch wieder sagen, gerade Apple, ja, in der Größenordnung müsste da ein bisschen mehr Gewicht in die Waagschale legen. Aber man darf halt nicht vergessen, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Amerika ist mit einer der größten Märkte für oder der wichtigsten Märkte für Apple. Ganz ignorieren oder sich da stur stellen und gegen die Regierung arbeiten kannst du auch nicht. Ja. Weil vor allem, was fällt da halt eventuell noch ein?
Ja, so ist es.
Das ist ja nicht so, dass, nicht nur so, dass Trump dann vielleicht sagen würde, hier, Tim Apple ist ein Idiot, ja, und setz den bitte ab, sondern was ja dann ihn als Person treffen würde. Aber da kann ja noch viel, wie gesagt, da können ja ganz andere Sachen generell Apple drohen, ja, als Firma. Und das ist,
wie weit
man das halt dann.
Ich habe da wieder so ganz lustige Berichte gelesen. Ja, das hätte Steve Jobs niemals gemacht. Das glaube ich nicht. Er hätte das wahrscheinlich genauso gemacht in irgendeiner anderen Art und Weise. Hätte er sich da opportunistisch verhalten? Außerdem kann man das so gar nicht sagen. Das waren andere Zeiten. Apple hat eine ganz andere Firmengröße gehabt. Apple war da, also wenn man Apple jetzt vergleicht zur damaligen Zeit, wo Steve Jobs noch CEO war, mit dem, was Apple heute ist, war das ein kleines Unternehmen, ja, im direkten Vergleich. Ja, das kann man so gar nicht, wahrscheinlich wäre Apple da auch völlig unterm Radar geflogen zur damaligen Zeit. Jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber wäre
die Vor-iPhone-Zeit, ja.
Nicht so in der Schusslinie gewesen. Ne? Das ist halt so. Und man kann das so gar nicht spekulieren und darüber diskutieren. Na gut, darüber diskutieren kann man schon, aber ich glaube, Steve Jobs hätte sich in irgendeiner Weise auch opportunistisch verhalten, wie es jetzt halt auch Tim Cook gemacht hat. Aber gut, wo wir gerade bei Steve Jobs sind und Tim Cook. Tim Cook hat ein Jubiläum zu feiern, in Anführungsstrichen, was die Presse gefeiert hat, was Apple so gar nicht gefeiert hat, noch gar nicht so bekannt gegeben hat. Aber mit dem Stichtag 1. August war Cook 5091 Tage CEO bei Apple. Das ist jetzt die offizielle Geschichte laut Papier oder das, wo offiziell der CEO-Titel vor als, ja, als Bezeichnung oder als Jobbezeichnung von Tim Cook war oder ist, mehr oder weniger. Wenn man das jetzt ein bisschen anders auslegt, dann war natürlich Steve Jobs eigentlich länger CEO, weil er war ja, ist ja der Firmengründer gewesen und man hat halt das ganz offiziell ausgerechnet, weil zu den Anfangszeiten war oder zur Firmengründung war Steve Jobs nicht CEO. Die hatten einen Geschäftsführer eingestellt bei der Firmengründung. Und ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mal alle CEOs rausgesucht. Das könnte eine lange Liste sein, ist es aber gar nicht, weil es ist eine relativ kompakte Liste. Wenn man sich anschaut, wie lange Apple existiert, hatten sie eigentlich eine sehr, sehr, sehr kompakte CEO-Liste. Und angefangen hat es ja 1977, Firmengründung. Da war Michael Scott erster CEO von Apple, Februar 1977. Und er war Mitarbeiter Nummer 1. Mitarbeiter Nummer 1a war Steve Wozniak und Mitarbeiter Nummer 2 war Steve Jobs. Und über diese Mitarbeiterbezeichnung und über diese interne Führung sozusagen oder diese Nummerierung gab es auch immer wieder Streitigkeiten. Komischerweise hat sich da Steve Jobs sehr darüber aufgeregt, dass er, wie gesagt, nur Mitarbeiter Nummer 2 gewesen ist. Wundert mich, dass man sich über solche bürokratischen Dinge eigentlich so aufregen kann, weil das ist eigentlich nur eine interne Führung und hat eigentlich wenig damit zu tun, wie sich Apple gibt und präsentiert. Aber okay, da gab es wohl angeblich damals sehr, sehr viele Streitigkeiten. Und dann, und übrigens, Michael Scott hat auch die erste große Einlage, mit denen die Firma gebracht waren, damals eben 250.000 US-Dollar. Nee, das hat der andere, das hat der Nachfolger mit reingebracht. Das darf ich jetzt nicht verwechseln, falsch notiert. Nämlich, das hat Mark Mercola mit reingebracht. Der war von 1981 bis 1983 CEO und der brachte die erste große, das erste große Investment mit hinein mit 250.000 US-Dollar. Das war auch derjenige, der sich dann später ein bisschen darüber geärgert hat, dass er das Investment relativ schnell wieder aus dem Unternehmen herausgezogen hat. Man müsste mal genau ausrechnen, was das heute wäre oder was er dafür eine Rendite gemacht hätte, wenn er das Ganze im Unternehmen gelassen hätte. Ich glaube, das war keine gute Entscheidung. So, und dann kam das Problem, was sich Steve Jobs selbst ins Haus geholt hat. Dann kam nämlich der Kollege von Pepsi, John Sculley, vom 8. April 1983 bis 18. Juni 1993. Ich nenne ihn immer liebevoll den Zuckerwassermann. Und bei dem persönlichen Gespräch, also das erste Gespräch, was Steve Jobs geführt hat, gab es dieses legendäre Zitat: Willst du dein Leben lang Zuckerwasser verkaufen oder willst du mit mir die Welt verändern? Das war halt, wie gesagt, dieser Satz, dieser legendäre Satz, der auch immer wieder zitiert wird. Und wie gesagt, John Sculley war auch derjenige, der dann letztendlich Steve Jobs aus dem Unternehmen geworfen hat, um das jetzt mal ganz platt runterzubrechen. Und John Sculley wurde dann ausgetauscht vom 18. Juni 1993 bis zum 2. Februar 1996 von Michael Spindler. Ich sage jetzt absichtlich Michael, weil es war ein Deutscher. 1942 in Berlin geboren, hatte einen extrem technischen Hintergrund, hat extrem strukturiert die Firma geführt und hatte den internen Spitznamen The Diesel. Ja, und ich habe vor ein paar Monaten noch einen Prospekt gefunden. Es gab Zeiten, da hat Apple auch richtige Prospekte und Kataloge. Das war aus dem Jahre 1994, also es fiel genau in die Zeit rein, wo Michael Spindler halt CEO von Apple war. Und das war ein extremes Produktportfolio. Also das war ein Kraut- und Rüben-Sortiment. Wahnsinn. Also das war auch das Problem, was Apple ja letztendlich hatte, dass sie ein extrem aufgebautes Produktportfolio hatten. Und Michael Spindler hat das halt zu dem Zeitpunkt sehr, sehr übertrieben und hatte da ein sehr undurchsichtiges Produktportfolio. Keiner wusste genau, für was nun oder für wen nun der Rechner sei oder welchen Einsatzzweck er hätte. Also es war wahnsinnig komplex, das Portfolio, und wahnsinnig aufgedreht. Das hat ja dann Steve Jobs dann auch letztendlich wieder verändert. So, und dann dicht gefolgt von Gil Amelio vom 2. Februar bis 96 bis zum 16. September 97.
Hey, genau. Ja. Und da kam er wieder zurück.
Genau. Und der hat ja auch die Entscheidung getroffen, dass Next aufgekauft worden ist. Next, genau, ist ja das Unternehmen, was Steve Jobs gegründet hatte.
85 dann, ja, bis quasi 97, ja.
Genau. Und vom 16. September 97 bis zum 24. August 2011 war halt Steve Jobs CEO.
Er war ja zuerst, was heißt
nur,
ICO, er war ja Interims, Interim vorübergehend. Genau. Sie waren ja auf der Suche nach einem CEO. Und beziehungsweise Steve Jobs hatte damals ja noch gesagt, er übernimmt das mal so lange und sie gucken sich mal um, wer halt eventuell zu finden wäre als CEO für Apple. Und dann 2000 hat man ja dann die Entscheidung getroffen. Wobei Mann oder er, das weiß ich jetzt nicht, ja. Dass er dann doch die Rolle fest übernimmt, ja, und war das ja dann quasi bis zum Ausscheiden. Ja,
ja, und vom 24. August 2011 bis heute ist dementsprechend Tim Cook am Ruder. Ja,
ja, genau.
Also wenn man sich den Zeitraum anschaut, ist es eine relativ übersichtliche Anzahl von CEOs. Und ja, jeder hatte so seine Duftmarken gesetzt. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, gut, kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ja, Tim Cook hat das bisher extrem gut gemacht. Muss ich sagen.
Klar, ja. Gibt es da auch wieder Sachen, die man kritisieren kann, aber letztendlich, wenn man sich auch gerade mal den Erfolg von Apple anguckt.
Ja, also wirtschaftlich gesehen hat Tim Cook den größten Beitrag dazu beigetragen, zu der ganzen Geschichte. Ja. Vom Innovationsgrad her, na gut, da muss man wirklich diskutieren und man kann auch diskutieren. Und ob die Philosophie noch weiterhin so Früchte tragen wird, das ist auch fraglich. Es gab ja nach deren Quartalszahlen dann ein paar Tage später oder den nächsten Tag, glaube ich, dieses All-Hands-Meeting. Da hat Tim Cook ja nochmal vor der Belegschaft eine recht lange und intensive Rede gehalten, dass jetzt der ganze Fokus auf das Thema KI, AI liegt und dass das die größte Priorität ist. Und er hat da ja so ein paar Vergleiche gezogen, die ja auch recht nahe liegen, so nach dem Motto, naja, wir waren ja noch nie die Ersten, die bei einer Technologie sofort vom Tag 1 dabei gewesen sind. Stichwort iPod. Es gab schon MP3-Player, wir haben aber das Ganze revolutioniert. Es gab schon Smartphones, wir haben es revolutioniert. Und er hat da so ein paar Beispiele angeführt. Da hat er ja auch prinzipiell recht, dass sie immer erst dazugekommen sind und den Bereich oder das Segment dann umgebaut haben oder revolutioniert haben, in Anführungsstrichen. Aber ob das auch mit KI aufgehen wird, diese Philosophie oder diese Vorgehensweise, das wird sich dann letztendlich erst zeigen, ob diese Strategie weiterhin funktionieren wird. Da bin ich sehr gespannt. Und ob jetzt
vor allem, wenn wirklich die US-Regierung ja auch die Pläne umsetzt und die Entwicklung weiter deregulieren will. Dann genau. Ist halt die Frage, inwieweit die freiwillig auferlegten Bedingungen von Apple in Bezug ja auch gerade auf Privatsphäre und autark beziehungsweise halt on device etc., inwieweit das eventuell dazu beiträgt, dass sie den Anschluss noch weiter verlieren. Weil wenn du jemanden hast wie Meta, wie Google, beziehungsweise halt Chat,
OpenAI.
OpenAI, dann das Projekt von Musk, ja, habe ich auch schon wieder vergessen, wie sie heißen.
Grok, glaube ich, ne, heißt das.
Ja,
ja.
Die dann quasi freie Hand haben, wie sie was machen wollen. Vor allem, wenn es dann, wie gesagt, im Zuge der Deregulierung noch dazu kommt, dass sie freie Hand bekommen, wie sie an ihre Daten rankommen, dann denke ich mal, wird es wie jemanden, der halt auch in etwas anderen Ansatz verfolgt, wie Apple ja in dem Bereich, wird es schwieriger werden, da irgendwo Anschluss zu halten, beziehungsweise erstmal überhaupt was Vernünftiges halt zu präsentieren, weil das hakt ja noch ein bisschen dran, ja. Aber das wird, denke ich mal, die nächsten Jahre definitiv nicht einfacher für Apple.
Absolut nicht. Absolut nicht. Und ich hoffe,
oder den Anschluss nicht noch weiter zu verlieren.
Und ich hoffe, dass der Zeitpunkt, jetzt nochmal den ganzen Fokus konzentriert auf dieses Thema zu legen, nicht zu spät gewesen ist. Dass sie da nochmal wirklich das Ruder rumreißen und dass dieses Einschwören auf KI, auf AI auch wirklich Früchte trägt.
Dass sie da halt jetzt auch entsprechend halt investieren. Und Sie haben ja auch schon gesagt, und die Politik verfolgen Sie ja schon seit Jahren, das ist ja nicht neu, dass Sie auch Zukäufen nicht abgeneigt sind.
Naja, klar.
Man muss halt mal, wie gesagt, da finden ja ständig irgendwelche Käufe statt, ja, die kriegen wir halt nicht so mit, ja, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Es gibt ja auch schon Gerüchte, wen Sie eventuell in dem Bereich kaufen wollen, wobei Gerüchte, ja, das ist halt schwierig, ja. Die Frage ist halt echt, mit wem wollen sie eventuell kooperieren? Wo holen sie sich eventuell Funktionen halt mit rein, ja, von extern? Und was, oder wie lässt sich das halt mit der Philosophie von Apple vereinbaren? Das ist halt die Frage.
Das ist richtig. Ich meine, besser gut kooperiert als schlecht selber gemacht, ne? Das muss man auch sagen. Ich finde die Idee nicht schlecht.
Man muss
halt
nur aufpassen, an wen verkaufst oder was kaufst du halt ein? Verkaufst du dich? Aber das ist halt immer die Frage. Ja.
Dass das natürlich auch zur Firmenphilosophie passt, was man sich da halt ins Boot holt. Mhm. Das ist klar.
Oder inwieweit muss man sich da eventuell auch mit Realitäten abfinden und das Ganze vielleicht ein bisschen anders sehen? Ne? Nur wie verkaufst du das halt deinen Kunden? Den du die ganze Zeit was anderes.
Ja, vor allen Dingen auch den Shareholders. Ne? Das ist ja auch das Problem. Es ist ja nicht nur, Apple ist ja nicht nur der Kundschaft gegenüber verpflichtet, sondern auch den Shareholdern. Das ist ja.
Ja, wobei da muss man sagen, bisher, gerade auch was die ganzen DIE im Englischen Initiativen betroffen hat, also die DIE, waren die Shareholder ja. Oder standen bis jetzt direkt hinter Apple?
Nee, es gibt ja zurzeit auch keinen Grund, nicht hinter Apple zu stehen. Die Quartalszahlen sind ja hervorragend.
Und von daher, solange das so läuft, denke ich mal, werden sie da auch in dem Bereich, denke ich mal, oder von den Shareholdern nicht den Druck bekommen, irgendwo was an ihrer Firmenpolitik ändern zu müssen.
Absolut. Ich meine, im Moment gibt es ja halt auch kein Grund dazu. Ne?
Deswegen, die Frage ist halt, wie entwickeln sich halt jetzt oder wie entwickelt sich AI, das Thema bei Apple, in den nächsten ein, zwei Jahren? Wie würde sich da das halt auch in Zahlen oder im Geschäftsumsatz widerspiegeln, wenn sie da wirklich irgendwo null Anschluss finden und der Abstand immer größer wird? Und jemand wie Google ja mit ihren Smartphones oder gerade mit Android oder Samsung mit ihrer Hardware und dann, wie gesagt, Android als Betriebssystem mit den Google-AI-Features und den selbstentwickelnden Sachen, da halt eventuell ja, weit, weit weg sind.
Ja, ich meine, Apple hat natürlich die gute Position oder die komfortable Position, auch zukaufen zu können. Sie können es sich leisten, Dinge dazu zu kaufen. Ja, das ist ein großer Vorteil. Sie müssen jetzt nicht Dinge eigen entwickeln, sie können halt Einkäufe tätigen. Ja. Ich bin gespannt. Im Moment sitzt Tim Cook sehr, sehr gut im Sattel, noch sehr, sehr gut im Sattel. Und
die Frage ist halt, wie lange, wie geht es danach weiter und wie wird der neue Besen halt kehren?
Und wer wird der neue Besen werden? Ja. Das ist richtig. Also und
vor allem, wie wird dann die Firmenausrichtung sein? Wird Apple weiterhin Apple so sein oder würde unter neuer Führung eventuell da auch eine etwas, was heißt andere, aber eine andere Ausrichtung doch irgendwo noch stattfinden. Wobei im Zuge von Apple, der DNA, die sie haben, und auch der Apple University und wie man sich halt die Leute ja auch in Apple zieht, denke ich nicht, dass wir da irgendwelche gravierenden Änderungen bei Apple erwarten
müssen. Es kommt drauf an. Ich meine, wenn es jetzt Turnus werden würde, rein hypothetisch, ich glaube, der ist in viel mehr innovationsgetrieben. Tim Cook ist der Lieferketten-Magier, der Excel-Guy, sage ich jetzt mal. Das ist Tim Cook, das ist seine DNA und das hat er auch hervorragend gemacht. Und Turnus ist halt mehr so innovationsgetrieben. Das ist der Hardware-Guy und ich glaube, der wäre auch viel näher an der Produktentwicklung dran. So schätze ich den jedenfalls ein, den Kollegen, und wäre auch viel näher an verschiedenen Prozessen dran und würde das viel stärker begleiten. An Tim Cook wird letztendlich immer nur berichtet und er nickt das aus einer ganz anderen Ebene ab, also mehr aus der Ferne in Anführungsstrichen. Und ich glaube, der Turnus ist viel näher an der, oder wäre dann viel näher an den Entwicklungsbereich mit dran, so wie es eigentlich auch Steve Jobs gewesen ist, weil das war auch der Product Guy. Das letztendlich, oder auch, ja, er hat viel, viel mehr, auch kleinere Prozesse entschieden, was Tim Cook wahrscheinlich so gar nicht mehr macht. Dafür hat er seine Manager etc. und er steht mehr für das Große und Ganze und mehr für das Wirtschaftliche.
Die Frage wäre gewesen, hätten wir das iPhone jetzt erst unter Tim Cook gehabt? Hätten wir wirklich das iPhone bekommen oder zuerst das iPad? Das ist ja auch eine interessante Frage, weil, wie du es eben schon gesagt hast, mit Product und Hardware getrieben, beziehungsweise mit Tim Cook, der aus der Lieferkette kommt, hättest du, wenn deine Ingenieure gekommen wären mit einem iPad, hätte Tim Cook gesagt, okay, wir machen das iPad? Oder hätte er dann, wie Steve Jobs, ja, damals gesagt, nee, wir machen daraus zuerst das Telefon? Mhm.
Das ist die Frage. Ich glaube, Tim Cook hätte das mehr aus dem wirtschaftlichen Bereich gesehen und Steve Jobs hat es aus ganz anderen Gesichtspunkten gesehen, was letztendlich auch sich in einen wirtschaftlichen Bereich umgeschlagen hat. Das war also die beste Entscheidung, das iPhone zuerst zu bringen, nach meiner Meinung. Ja. Aber wie gesagt, Turnus ist nach meiner Meinung näher an der Entwicklung dran und auch viel mehr an den Kleinigkeiten dran. Na gut, im Moment ist das logisch, dass er das ist, weil er auch im Moment dafür zuständig ist. Aber ich glaube, er wäre es auch, wenn er dann CEO wäre in dem Bereich. Ja. Im Endeffekt wäre eine vernünftige Doppelspitze nach meiner Meinung die bessere Wahl. Ein Typ, der wie Tim Cook für die Finanzen, für das Wirtschaftliche dasteht, für die Lieferkette zuständig ist, und jemand, der ganz stark innovationsgetrieben ist, der an der Hardwareentwicklung mit drin steckt, und dass die beiden dann halt das Unternehmen führen würden. Natürlich kann auch eine Doppelspitze Probleme mit sich bringen, aber ich glaube, das wäre die bessere Wahl. Meine Meinung.
Ja, ich weiß nicht, ob das für Apple funktionieren kann.
Ja. Es hat sich ja halt auch sehr viel verändert. Ich meine, Johnny Ive steht nicht mehr als Galionsfigur für den Bereich Design nach außen. Das Thema Design wird nach außen nicht kommuniziert. Für das, was Apple eigentlich jahrelang gestanden hat, das war ja auch immer sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, also so viele alte Tugenden und Wege hat Apple ja verlassen in der letzten Zeit. Ob das der richtige Weg ist? Gut, wirtschaftlich gesehen ist es okay. Wir sehen ja jetzt, dass es bis dato der richtige Weg ist. Man muss halt sehen, wie es weitergeht. Naja. Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Und die Frage ist halt auch, ob Tim Cook wirklich noch, sagen wir mal, 5 Jahre weitermacht, dann wäre er, glaube ich, 70 in 5 Jahren. Und ich glaube nicht, dass er noch bis 70 Lust hat, das Unternehmen weiterzuführen. Ich weiß es.
Steve Jobs wäre dieses Jahr 70 geworden im Februar, ne?
Glaube schon, ja. Also Steve Jobs, hätte ich es zugetraut, dass wenn er fit gewesen wäre oder wenn er wirklich noch gesund gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich auch weitergemacht. Also ich glaube, ihm hätte ich das zugetraut, dass er das auch bis 70 durchzieht. Aber bei Tim Cook weiß ich nicht, ob der noch 5 Jahre CEO bleiben möchte. Keine Ahnung. Ja, ich möchte das nicht. Den Stress möchte ich nicht haben. Und mit der Verantwortung muss man ja auch umgehen können. Ja. Nee, also gerade jetzt, wo Trump Präsident ist, möchte ich nicht in seine Haut stecken, also in der Haut von Tim Cook. Mhm. Um Gottes Willen, nein. Nein. Gut. Also, dann lass uns noch mal über das iPad Foldable sprechen. Da hat ein Analyst eine Aussage zurückgenommen oder er hat quasi die zeitlichen Abläufe etwas korrigiert. Jeff Pooh hat ja gesagt, dass dieses Jahr 2026 das iPad Foldable kommen soll. Wie gesagt, iPad, nicht iPhone. 18,8 Zoll im aufgeklappten Zustand etc. pp. Und jetzt hat er das zurückgenommen. Das wird nämlich auf das Jahr 2027 verschoben. Er macht es sich ja relativ einfach. Da einfach mal sozusagen, ja, das wird auf ein weiteres Jahr verschoben. Gut, kann ich auch irgendwo verstehen, weil mehr oder weniger soll 2026 ja das iPhone Foldable kommen. Und ich glaube, 2 klappbare Geräte in einem Jahr, das wäre dann auch ein wenig zu viel des Guten. Und wie gesagt, 2007.
Ja, vor allem muss man gucken, das iPhone ist die oder ist der Umsatzträger bei Apple.
Ja, ja.
Das ist die wichtigste Hardware. Mhm. Wenn jetzt ein Foldable wirklich kommt, dann denke ich auch zuerst das iPhone definitiv und dann mit Abstand das iPad. Da wird nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da zeitnah was kommt, ja. Weil wenn du mal die Kohle für das iPhone ausgegeben hast, ist erstmal die Kohle weg. Ja, da wird es schwierig. Und genauso, wenn du zuerst das iPad bringst, ja, wo du eh nicht so oder keine iPhone-Zahlen schreibst, ja, das nochmal um einiges teurer wäre, ja, wahrscheinlich als das iPhone, das Foldable. Gerade wenn du da guckst, ja, wie viel doch subventioniert über die Netzbetreiber auch in den Staaten rausgehen,
ja.
Ist die sinnvollere Entscheidung, da definitiv ein iPhone zu bringen und dann halt, wie gesagt, mit Abstand das iPad.
Ja.
Hat, wie gesagt, wir hatten es eben auch kurz mal angesprochen, genau. Hat beim iPhone super funktioniert.
Ja.
Das würde auch beim Foldable wieder definitiv Sinn machen. Mhm. Und was anderes, da gehe ich auch nicht von aus. Ja, würde meiner Meinung nach keinen Sinn machen.
Ja, das ist korrekt. Ich meine, du hast es richtig gesagt. Die Leute, die sich dann für ein faltbares Gerät entscheiden, respektive dann für das iPhone, das Geld ist erstmal ausgegeben. Und ich glaube nicht, dass sie dann in dem gleichen Jahr nochmal Bock haben, für ein iPad Geld auszugeben oder die Möglichkeiten.
Ja, vor allem
haben.
Selbst wenn du das iPad zuerst bringst, es gibt so viele Leute, die auf ein Foldable iPhone warten, was für sie auch die viel wichtigere Hardware ist.
Auf jeden Fall.
Weil sie die, wie gesagt, täglich mit sich rumschleppen und damit so viel tun und das für die das wichtigste Gerät ist.
Das ist der persönlichste
die
Computer.
Würden das,
ist
das, so. Das iPad, auch wenn, wie gesagt, das Ding interessant ist, aussitzen. Mhm. Weil das ist, es ist kein Smartphone, es ist kein iPhone. Mhm. Klar, aber wie gesagt, es ist nicht das iPhone plus preislich wahrscheinlich nochmal.
Ja, klar.
Eine Schippe drauf. Mhm. Nee, deswegen bedien doch erstmal die iPhone-Käufer, die eh schon drauf gewartet haben.
Ja.
Guck, dass die zufrieden sind, ja, glücklich, ja. Und dann bringst du den zweiten Schritt für deine iPad-Nutzer, die da auf das Pro im Prinzip gewartet haben, dann nochmal das Foldable iPad, ja.
So ist es. Dazu kommt ja auch noch, dass man eventuell nicht so viel Kapazitäten hat, scharniertechnisch, Produktions. Ich meine, das wird ja grundsätzlich auf der gleichen Technologie aufbauen, nur dementsprechend größer. Und da muss man auch schauen, wie da der Output aussieht von den Displays und von der ganzen Technik, die dahinter sitzt.
Ja, vor allem die, wie viel Produktionskapazitäten hast du überhaupt?
Ja, ja, klar.
Und wie gesagt, da macht es definitiv Sinn, die fürs iPhone zu reservieren. Mhm.
So ist es. Das ist das Fokusprodukt von Apple. Das sieht man ja auch immer wieder in den Quartalszahlen, dass das immer noch die Hauptsäule, Umsatzsäule von Apple ist. Das ist das wichtigste Produkt, noch das wichtigste Produkt. So, Neues zum iPhone 17 Air. Also, das Ding, ich sag's ja immer wieder, aber je mehr wir über das Ding mehr oder weniger erfahren oder über das Ding geleakt wird, je mehr wird es zum ausgereiften Sorgenkind. Also das ist der Wahnsinn. Mittlerweile wurden Akkus geleakt, die angeblich zum iPhone 17 Air gehören sollen. Der Akku soll nur 2,49 mm dünn sein. Er soll in einem Metallmantel stecken. Oder ein Metallmantel soll rings um den Akku herum gebaut sein. Logischerweise auch sehr, sehr dünn, ist ja klar, das bringt das mit sich, das ganze Design. Ist auch wichtig, dass das gemacht wird, dass der geschützt wird, der Akku. Brandgefahr, Verletzung, sobald ein Akku beschädigt ist, verletzt ist, kann er dazu neigen, dann dementsprechend auch kaputt zu gehen. Letztendlich nicht nur kaputt zu gehen, sondern das Ding kann sich dann dementsprechend auch selbst entzünden. Mhm. Galaxy Note 6 war das, glaube ich, oder war das? Nee, also jedenfalls irgendein Galaxy Note, das hatte ja auch diese Problematik. Wir erinnern uns. Ja, und dieser Akku soll sich quasi über das komplette Innenleben ziehen, über die komplette Rückseite ziehen und soll quasi ein Hauptbestandteil des Gerätes sein. Wundert mich natürlich nicht, das ist ja auch bei den normalen iPhones ein Hauptbestandteil. Aber hier haben sie das Ganze angeblich auf die Spitze getrieben. Mussten sie ja logischerweise auch. Sie mussten die komplette Rückseite ausnutzen, weil das ganze Gerät soll ja insgesamt nur 5,5 mm dick oder dünn sein. Und was ich noch gelesen habe zu der Akkugröße, viele haben ja spekuliert, das sollte zwischen 2800 und 3000 mAh liegen. Die Tendenz geht eher zu den 2800 mAh. Also diese 3000, die hat man jetzt gar nicht mehr in der Gerüchteküche gelesen, gehört. Also es soll eher der Worst-Case-Faktor eintreffen als, naja, der bessere Faktor, sage ich jetzt mal, obwohl 3000 auch schon nicht gerade prickelnd sind. Und AI soll es angeblich richten. Angeblich ist das ja völlig uninteressant, wie groß der Akku ist, habe ich heute gelesen. Also so viel dummes Zeug in einem Blogpost habe ich selten gelesen, dass ja das uninteressant ist, weil AI managt das ganze Jahr. Ist ja Humbug. Weil rein hypothetisch, die normalen iPhones sollen eine Kapazität bekommen um die 5000 mAh. Also die Pro-Reihe. Und wenn sie da auch dieses AI draufschmeißen würden, diese neue Akkuspartechnologie, dann müssten die ja auf extreme Akkulaufzeiten kommen.
Ja, oder warum stecken sie die Technik nicht in die Apple Watch?
Zum Beispiel. Ja. Also ist ja eigentlich dummes Zeug, was da geschrieben wird. Diese AI-Technologie könnte dazu beitragen, dass das Gerät über den Tag kommt, sage ich jetzt mal. Also das iPhone 17 Air. Aber es wird auch kein Akkuwunder werden. Der Tank ist so und so viel, so groß. Irgendwann ist es aus. Es ist ja leer. Meine Güte.
Ja, die Problematik ist ja auch wirklich, inwieweit kann so ein Algorithmus auch wirklich gut funktionieren. Weil das ist ja, oder wir, wenn wir mal bei der Analogie mit dem Auto bleiben wollen, klar hast du oder kommst du halt x Kilometer weit mit deinem Auto beziehungsweise mit der Tankfüllung, nur fahr doch mal mit dem Ding besonders zügig, ja, oder
permanent Berge hoch etc.
Ja, oder unvernünftig, ja. Oder über, wie gesagt, oder halt wirklich da mal halt die Alpen hoch, ja.
Eben.
Und ruckzuck kommst du auf komplett andere Verbrauchswerte. Und so ist es doch bei den Smartphones auch, ja. Die einen checken da wirklich nur einmal am Tag ihre E-Mail, ja. Für die mag das wunderbar funktionieren. Und die kommen mit ihrem Gerät vielleicht die Woche durch, ja. Und andere sind da irgendwelche Power-User, die da ständig ihre TikToks drehen und veröffentlichen und überall online und was weiß ich und nur ihr Instagram hoch und runter scrollen. Und da ist doch ruckzuck, also der Akku dann auch wieder leer. Ja.
So ist es. Also das ist es sind ja ganz viele Faktoren davon abhängig. Habe ich Top-WLAN oder habe ich Top-Empfang? Bin ich nah am Sendemasten? Das sind ja auch Faktoren, die eine Rolle spielen. Habe ich die...
Hier gestern auch gerade wieder. Ja, wir waren unterwegs nochmal und ich hatte null Empfang in dem Gebiet. Und vor allem, du hast das ja auch gesehen, ja, der hat ja krampfhaft versucht, ja, und war ständig auf der Netzsuche. Das kostet doch alles Akku.
Das kostet Akku. Ja, habe ich denn die Bildschirmhelligkeit voll aufgedreht, ist auch ein Faktor. Mhm. Ne? Gerade im Sommer dreht man die Bildschirmhelligkeit draußen höher als jetzt im Winter, wenn es bewölkt ist und man das gar nicht benötigt. Nach meiner Meinung Augenwischerei. Diese AI-Technologie kann halt dazu beitragen, das Ding über den Tag zu bringen. Ich wiederhole mich, um diese 2000 mAh irgendwo zu kompensieren, irgendwo im Rahmen zu halten. Aber das wird kein Wunder werden. Das wird kein Akku-Wunder werden, das Gerät. Hm. Also, naja, ich bin gespannt. Ein Zusatzakku, der hinten drauf kommt, soll es ja dann richten. Naja. Ist ja auch Schwachsinn. Gut. Und es ist ja auch gar nicht mehr so weit weg, weil es wird ja in der Carrier-Szene ein Termin gehandelt sozusagen. Das iPhone-Event soll angeblich am 9. September stattfinden. Das sagen interne Dokumente, die den Carriern vorliegen, T-Mobile, O2, wie auch immer. Und der Verkaufsstart soll dann am 19. September sein. Ja, und ich glaube, das ist auch ein sehr valides Datum. Und letztendlich müssen ja die Carrier auch ein bisschen vorher Bescheid wissen, Urlaubssperre etc., weil das ist ja dann meistens so, dass da ein größerer Run auf die Geräte ansteht, erfahrungsgemäß. Aber ich glaube, das ist auch nicht mehr so, wie es früher einmal gewesen ist, weil das klassische Vertragsgeschäft hat sich auch ein bisschen verzerrt und ein wenig verändert. Also in meiner Bubble stecken sehr, sehr wenige in Verträgen drin. Die meisten haben sich da irgendeinen lukrativen Prepaid-Tarif geklickt und da gibt es ja auch durchaus attraktive Angebote mittlerweile und die kaufen sich dann letztendlich das Gerät.
Ja, ich selbst habe ja auch ein Prepaid. Von daher, das funktioniert auch wunderbar. Da habe ich auch zuletzt wieder eine E-Mail bekommen, dass das Volumen erhöht wurde. Ja, also das Datenvolumen erhöht wurde. Ich bin da eigentlich zufrieden und so günstig war ich noch nie mit irgendeinem Mobilfunkvertrag, beziehungsweise so eine Prepaid, aber unterwegs. Ja. Klar kaufe ich oder muss ich dann mir ein Telefon so kaufen. Aber so wie ich das nutze, rechnet sich das für mich vollkommen.
Ja, ja, und man muss ja auch bedenken, dass man halt innerhalb des Vertrages das Gerät halt mit abbezahlt durch die höheren monatlichen Gebühren letztendlich. Und du musst ja auch teilweise noch was dazu bezahlen. Das ist ja nicht so, dass wenn jetzt ein iPhone 17 Pro Max rauskommt, dass du da mit einem Euro dabei bist, also bei den wenigsten Tarifen, da ist ja auch noch eine höhere Zuzahlung.
Gerade wenn es neu ist.
Ja. So ist es.
Das ist nicht wie bei anderen Herstellern, dass du da von Anfang an relativ gute Gerätepreise kriegst, ja. Nee. Oder halt zig Zugaben.
Ja, wir sind ja nicht bei Samsung.
Ich wollte sie nicht nennen, ja.
Ach du, ich habe da ja kein Problem mit. Ich habe keine Werbeverträge mit Samsung, noch nicht. Schöne Grüße an Herrn Winter von Samsung. Der heißt wirklich Winter, Winter wie Sommer, ja, mal gucken.
Genau, und an Herrn Dr. Sommer. Ja.
Ja, das war, der war von der Bravo. Ja. Ja, ja. Wenn die beiden heiraten würden, hätten sie einen tollen Doppelnamen, Winter, Sommer. Okay. Der lag jetzt auf dem Elfmeter, den musste ich jetzt aufnehmen. Gut, also 9. September, wir können schon mal sparen, obwohl wenn man jetzt erst anfängt zu sparen, das könnte knapp werden.
Je nachdem,
wie hoch das Einkommen ist. Ja, ja. Und ehrlicherweise, ich habe ja noch das 15 Plus Gerät, was ja kein Apple Intelligence kann oder keine Kompatibilität hat. Apple Intelligence ist so unattraktiv, dass auch der Kaufanreiz für ein neues iPhone gar nicht bei mir gegeben ist. Muss ich sagen. Bis jetzt. So. Also von daher werde ich das Ding wahrscheinlich noch behalten. Läuft.
Ja, mein Gott, wenn ich überlege, ich bin ja mit dem 13er unterwegs. Meine Frau ja auch. Ich hatte ja auch zuletzt mit ihr gesprochen, weil sie es ja eigentlich geschäftlich, was ist eigentlich, sie nutzt es ja geschäftlich. Und hat allerdings da auch einen Vertrag ohne Gerät. Mhm. Die hat einen Vertrag, aber wie gesagt, ohne Gerät. Und da habe ich auch zuerst gefragt, hier, wie sieht es denn bei dir aus? Willst du nicht irgendwie? Und sie so, nö, wieso? Funktioniert doch. Ja, macht alles, was es soll. Und ich so, ja, okay. Bei mir ist es ja genauso, ja, sonst hätte ich auch schon wieder ein anderes. wobei, ich habe ja schon mal gesagt, ja, das Air finde ich jetzt so schon interessant. Die Frage ist halt, was letztlich unter dem Strich halt rauskommt. Wie gut wird es sein?
Ja.
Wie liegt es preislich? Vor allem, wie sieht der Kamerabump aus? Weil ich befürchte da Schlimmes. Ja.
Ja.
Wir haben es ja bei den Samsung-Geräten auch gesehen.
Angeblich hat ja die Firma Arctis schon finale Dummies und die haben auch die Dummies schon in die Kamera gehalten. Zumindest der CEO, der Herr Wolf, hat auf einem Instagram Reel die ganzen Dummies in die Kamera gehalten. Bei dem Air soll der Kamerabump gar nicht so ausgeprägt sein, wie wir vermutet haben. Ganz schlimm soll es beim 17 Pro Max und bei der 17 Pro Serie sein. Da soll er noch mal deutlich ausgeprägter sein als bei der aktuellen 16er Pro und Pro Max Serie. Das wäre natürlich fatal, wenn da jetzt nochmal so ein riesen Bump hinten drauf ist. Meine Güte. Aber es scheint ja die Masse hinzunehmen. Weil wenn es massive... Ja,
okay, was willst du denn sonst machen?
Naja, wenn es massive Beschwerden geben würde, ich glaube, dann würde auch ein Umdenken stattfinden bei den Herstellern. Es beschwert sich ja
keiner. Das Problem ist ja, willst du dann schlechtere Kameras verbauen? Die andere Alternative wäre dickere Geräte. Ja, das will man im Prinzip ja auch nicht mehr. Aber es hat mittlerweile Ausmaße angenommen.
Naja, aber dickere Geräte würde ja natürlich auch mit sich bringen, dass man einen größeren Akku verbauen könnte.
Ja, aber es will doch im Prinzip auch keiner mehr so fette Geräte wie früher. Es will so keinen Knochen mehr
in also der Hand haben, ich hätte damit weniger ein Problem. Also natürlich im Rahmen. Es muss im Rahmen bleiben.
Ja, aber nicht nur, wie gesagt, die Dicke des Geräts, sondern auch das Gewicht. Naja, hast du da wieder ein halbes Kilo an Telefon, was du mit dir rumschleppst. Macht ja auch keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß, das ist richtig. Aber, ja.
Welchen Tod willst du sterben, ist halt die Frage, ja. Nur, wie gesagt, ich bin nicht so ein Freund von diesen riesen Kamerabumps, die wir da mittlerweile teilweise sehen.
Ja.
Klar kannst du da mit einer Hülle nochmal einiges tun und ich nutze ja auch definitiv da auch wieder eine Hülle mit dem Gerät mit, ja, da relativiert sich das Ganze wieder, nur das ist halt schon, naja, wie dick willst du dann die Hülle noch machen, damit du diesen Kamerabump dann einigermaßen ausgleichst?
Ja, ja. Ja, es ist nicht so einfach. Gut. Es ist nicht so einfach. Das haben sich wahrscheinlich auch nach dem riesen Shitstorm in Anführungsstrichen einige Designer bei Apple gedacht. Weil in der aktuellen Beta hat sich gezeigt, dass das Macintosh HD-Symbol geändert worden ist. Frevel. Nach dem Finder-Symbol, wo sie ja wieder zurückgerudert sind, haben sie auch noch das Macintosh HD-Icon angefasst und verändert. Meine Güte, was erlaube Apple? Was war das für eine Aufregung? Es war ja Wahnsinn. Da hat man auch wieder gemerkt, dass ja in einigen Bereichen noch viele traditionsbewusste Apple-Nutzer unterwegs sind und das sind wahrscheinlich altgediente Mac-User, die sich darüber aufgeregt haben, weil ich glaube mal so die jungen Leute in Anführungsstrichen Die juckt das wahrscheinlich gar nicht, wie das Symbol aussieht. Diese Aufregung kam wahrscheinlich nur von so alten Säcken, wie wir es sind. Es ist meine Vermutung, weil das Logo gibt es ja in der Form schon 25 Jahre und das stellt quasi eine konventionelle Festplatte da, keine SSD letztendlich. Und das ist eine ganz normale Traditionsfestplatte mit rotierenden Scheiben, die da abgebildet worden ist. Und Apple hat halt versucht, das Ganze in die Neuzeit zu heben. Was nach meiner Meinung auch nicht so ganz gelungen ist, und da hätten sie ein wenig mehr Liebe investieren können in das Design, weil es zeigt eindeutig, also für mich eindeutig, eine externe SSD. Und das ist ja nun keine externe SSD. Die Macintosh HD ist ja auch keine HD im klassischen Sinne mehr. Es ist ja eine SSD mehr oder weniger. Mhm. Also von daher ist ja auch schon diese Standardbezeichnung nicht mehr korrekt. Man müsste es eigentlich umbenennen in Macintosh SSD. Also sie hätten das etwas anders gestalten können. Also das ist ein Symbol oder ein Icon, was jetzt nicht so ganz gut getroffen worden ist. Das muss man schon zugeben. Aber dass man sich generell darüber so aufgeregt hat, dass das jetzt eine externe SSD darstellt und dass es ein Apple-Logo trägt, da hat man sich ja auch so drüber aufgeregt. Mein Gott, das ist das Branding von Apple. Es ist vielleicht ein wenig zu groß geworden im Verhältnis zu der SSD, die dort dargestellt wird. Die Proportion hätte etwas anders sein können. Aber es heißt ja auch nicht, dass das das finale Logo sein wird. Kann sich ja noch einiges ändern.
Ja.
Also die Aufregung habe ich
jetzt nicht. Wir haben es ja beim Finder-Icon gesehen.
Ja. Ja, genau. Außerdem kann man das anpassen. Ich habe meine Icons schon immer angepasst. Meine Macintosh oder die, ja, das
okay, so.
geht einfach, geht simpel, mehr oder weniger.
Das ja, aber ich habe eigentlich nichts groß geändert. Ja.
Nee, ich habe die externen Laufwerke halt alle im gleichen Design, also die SSD, die angeschlossen ist, sieht genauso aus wie die HD. Also von daher hat sich das etwas designtechnisch, dass es jetzt gleich aussieht von den ganzen externen Laufwerken, die ich angeschlossen habe. Gut. Es war mal wieder ein Sturm im Wasserglas sozusagen.
Ja.
So, dann geht es weiter. Neuigkeiten zum MacBook Pro mit OLED-Display-Technologie. Das soll ja angeblich nächstes Jahr kommen, 2026. Und der Haupt- und Dreh- und Angelpunkt soll ja das Display werden. Das soll wesentlich dünner werden. Das soll keine Notch mehr haben, sondern eine Pill bekommen. Und es soll exklusiv von Samsung geliefert werden. Aus dem Grund, dass Samsung in der Gen 8.6 OLED-Technologie derzeit das treibende Element ist oder der Marktführer ist, weil sie in diesem Bereich extrem viel Geld investiert haben und extrem viel Entwicklungs-Knowledge hineingepumpt haben und somit auch dabei sind, Fabriken hochzuziehen, die den Output auch garantieren können. Und wie gesagt, extrem dünne Bauart, extrem stromsparend und extrem günstig in der Produktion gegenüber klassischen OLED-Displays. Das zeichnet halt diese 8.6 oder Gen 8.6 Technologie aus. Und bisher war es ja immer so, dass sich Apple selten auf einen Lieferanten fokussiert hat, um halt das Risiko auf mehrere zu verteilen. Meistens war es ja so, dass LG und Samsung gemeinsam Displays gefertigt haben oder geliefert haben. Das hat sich dann halt aufgeteilt auf die verschiedenen Zollgrößen. 14 Zoll war dann meistens LG produziert und die 16 Zoll Displays hat dann Samsung produziert. Ab und zu haben sie dann auch mal gewechselt, innerhalb einer Generation sozusagen, oder nicht innerhalb, sondern wenn die Generationen dann ausgelaufen sind, um so ein bisschen das Risiko zu verteilen. Und wenn man sich jetzt von einer Quelle abhängig macht, bringt das natürlich ein bisschen Gefahr mit sich. Wenn da irgendwas schieflaufen sollte, wenn so eine Fabrik mal abbrennt, was weiß ich, da kann ja vieles passieren, dann hat man halt das Problem, dass Samsung der einzige Lieferant ist. Und die Frage ist, wie weit sind die anderen in dem 8.66-Verfahren? Können die dann so schnell nachziehen oder sind die dann, oder hat Samsung da wirklich einen Vorsprung? Oder wie groß ist der zeitliche Vorsprung von Samsung, bis jetzt LG auch in dem Bereich aufschließen kann?
Hm, ja.
Interessant. Da bin ich gespannt. So, und dann gab es noch ein kleines Gerücht, wo wir gerade bei Displays sind, zur Apple Watch Ultra 3. Da sind jetzt ein paar Code-Schnipsel aufgetaucht, ein paar Code-Referenzen aufgetaucht, die implizieren, dass das Display ein wenig größer werden könnte. Nämlich Auflösungsreferenzen. 422 mal 514 Bildpunkte sind aufgetaucht. Aktuell haben wir 410 mal 502 Bildpunkte. Und man geht davon aus, dass das Display etwas größer werden könnte. Ja, bin ich gespannt. Ich hoffe nicht, dass das die einzige Veränderung sein wird bei der Ultra 3, sondern dass da auch noch ein paar andere Funktionen reinkommen. Naja gut, ein schnellerer SoC oder wird natürlich auch hoffentlich dort reinkommen. Setze ich mal voraus.
Ja, gehen wir mal davon aus.
So.
Das ist eine Zeit, ja, dann gehen wir mit der 2 ja eher so.
Hm. Ja, hat man in einer neuen Farbvariante angeboten, ja. Mehr ist da ja, glaube ich, gar nicht passiert. Nee. Gut, wir haben noch ein Gadget der Woche. Und das muss ich so ein wenig unterteilen, weil die Informationsfülle und die Berichterstattung möchte ich jetzt nicht in einer Session abarbeiten sozusagen, weil das ist ein wenig besprechungswürdig, das ganze Produkt.
Oh, ich sehe gerade.
Du siehst gerade.
Der Name nichts gesagt, aber ja, ich weiß, um was es geht. Ja,
du weißt, um was es geht. Und du weißt ja auch, dass mein Kaffeevollautomat das Zeitliche gesegnet hat. Mhm. Er ist ja auf Etappen kaputt gegangen. Die erste Etappe, die konnte ich noch gut kompensieren, weil das Milchschaumsystem hat sich verabschiedet.
In dem Status sind wir ja gerade.
Ja. Und das konnte ich kompensieren mit einer externen Lösung, weil der Kaffee, der dort rausgekommen ist, der war mehr oder weniger noch okay. Aber nachdem sich dann ungefähr auf der Hälfte der Zeit das, wie gesagt, das Milchschaumsystem verabschiedet hat, hat sich jetzt das ganze Gerät verabschiedet. Hat lange funktioniert, war mehr oder weniger auch okay. Obwohl, wenn man sich jetzt das neue Gerät anschaut, dann hat man ja das Gefühl, man steigt aus einem Lader aus und steigt in eine S-Klasse. Ne? Also es
man,
hat sich,
man ist in der Zukunft
angekommen. Man ist in der Zukunft angekommen, im Hier und Jetzt. Aber man, also ich persönlich wechsle ja meine Kaffeemaschinen nicht so oft. Da gibt es natürlich eine Gruppe von Menschen, die sehr tief im Thema stecken, die auch gerne mal wechseln, die das Ganze auch als Art Hobby betreiben. Ich sehe das alles ein wenig pragmatischer. Für mich sollte eine Kaffeemaschine ein Langläufer sein. Und ein Kaffeevollautomat soll mehr oder weniger funktionieren und seinen Job tun. Und das Produkt, was rauskommt, soll vernünftig schmecken. Im Rahmen der Möglichkeiten, die das Gerät bietet oder die das Gerät kann. Natürlich kann man aus der ganzen Geschichte auch eine Wissenschaft machen. Aber ich bin halt Konsument und kein Barista in dem Sinne. Ich möchte ein Produkt haben und das ist relativ zügig, ohne großen Aufwand. Das ist mein Ansatz, den ich habe, weil für mich ist halt auch Kaffee ein Treibstoff, damit ich durch den Tag komme. Und wie gesagt, ich bin da Konsument und kein Treibstoffproduzent, mehr oder weniger. So, und da habe ich mich mal umgeschaut, was es so gibt. Und ich habe gerade, wenn ich mir ein Produkt anschaue oder wenn ich mich für ein Gadget entscheide, was lange bei mir verbleiben soll, dann entwickle ich so einen kleinen Hyperfokus auf das Ganze und steige dann relativ tief in das Geschehen ein. Und ja, dann hat man es halt auch schwer, für was man sich dann grundsätzlich entscheidet. Erstmal für welche Marke man sich entscheidet und für was für ein Produkt man sich entscheidet, was aus dem Hause herausfällt oder was aus dem Hause kommt. Das erste ist halt die Marke, für die man sich entscheidet. Und dann schaut man sich halt erstmal um, was gibt es dann im Hause oder in der Marke oder bei der Marke. Und ich habe mich für die sympathische Alternative entschieden, denn so lautet der Claim der Marke Nivona. Ich finde, das ist ein guter Claim. Und wenn man sich dann halt auch die Maschine anschaut, und ich möchte heute erstmal anfangen mit dem ersten Eindruck der Maschine. Und bevor wir über den ersten Eindruck sprechen, möchte ich noch ein paar Worte über die Marke Nivona verlieren. Nivona ist ansässig in Nürnberg, also ein deutsches Unternehmen, 20 Jahre mittlerweile am Markt. und die Produkte sind nur über den Fachhandel zu beziehen. Das ist auch ein guter Ansatz, finde ich, weil gerade Kaffeevollautomaten sind doch ein wenig beratungsbedürftig oder das ganze oder diese ganze Geschichte Kaffeevollautomaten bringen noch ein bisschen mehr Beratungsqualität mit sich oder erfordern ein wenig mehr Beratungsqualität. Und deswegen ist der Weg, über den Fachhandel zu gehen, auch ein guter Weg, wie ich finde. Weil man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, das Produkt zu probieren im Fachhandel. Und das ist ja entscheidend. Schmeckt das, was dabei herauskommt? Natürlich ist die Maschine nicht der einzige Punkt, der dabei entscheidend ist, sondern auch das, was man oben reinwirft. Es bringt ja nichts, wenn man sich eine High-End-Maschine kauft und die Kaffeebohne, die man reinwirft, ist minderwertig. Das bringt natürlich auch nichts, ganz klar. Also es muss alles passen, es muss im Rahmen sein, die Bohne muss ordentlich sein und natürlich muss die Maschine auch ordentlich sein. Das muss alles funktionieren und alles passen. Und nicht jede Bohne passt halt zu jedem Geschmack, wie auch nicht jede Maschine zu jedem Anspruch passt oder wo der Fokus drauf liegt. Das ist meine Meinung dazu. Und der zweite Punkt, der bei Nivona ganz groß geschrieben ist, die Reinigung der Vollautomaten soll leicht und selbsterklärend sein. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der mir sehr entgegenkommt. Es ist ja immer so, wenn man sich mit Kaffeevollautomaten beschäftigt und wenn man sich so mit Bekannten unterhält, dass die sehr anspruchsvoll sind, die Kaffeevollautomaten. Die haben immer was zu meckern. Ja, der Boden, ich brauche neue Bohnen, ich brauche neues Wasser, ich muss geleert werden, ich muss gespült werden. Das ist ja schon fast ein Fulltime-Job in Anführungsstrichen, wenn man sich dann damit mit der Maschine auseinandersetzt. Und das hat mich auch immer in der Vergangenheit genervt. Also auch vor der letzten Maschine, die ich hatte, die war auch sehr, sehr anspruchsvoll und das hat mich so ein bisschen, geärgert. Und deswegen finde ich, der Punkt der Reinigung und dass das wirklich leicht und selbsterklärend sein soll, den finde ich sehr wichtig und das ist auch ein Ansatz, den ich voll und ganz unterschreiben kann. Und das sind auch das ist auch einer der Punkte, die mich halt zur Marke Nivona gebracht haben. Oder das ist eines der Hauptpunkte. So, und jetzt gehen wir mal so ein wenig auf die Maschine ein. Der Hörer oder die Hörerin, die wissen ja jetzt noch gar nicht, für welche Maschine ich mich entschieden habe. Und das ist ein ganz neues Produkt, das ist die Nivona Nivo 8107. Ein brandneues Produkt und auf die Funktionen gehen wir im zweiten Teil ein, also auf die grundsätzlichen Funktionen. Heute möchte ich über den ersten Eindruck sprechen. Das ist ja entscheidend. Der erste Eindruck, der vermittelt ja Vertrauen und der vermittelt ja auch so den Anspruch, den die Entwickler oder die Marke an die Qualität oder die Qualität voraussetzen, was sie für Maßstäbe haben, was sie für Werte haben, ist meine Meinung. Das ist ja sehr entscheidend. Das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, der ganze Karton, die ganze Verpackung, die war zu 99% plastikfrei. Also sie haben da wirklich sehr viel Wert auf eine nachhaltige Verpackung gelegt. Das ist mir sofort aufgefallen. Dann gibt es eine ordentliche Anleitung, eine nachvollziehbare Anleitung und wo man auch mal was nachschlagen kann, obwohl bisher musste ich da nicht einmal reinschauen. Das ganze Onboarding-Verfahren, wie man die Maschine in Betrieb nimmt, das ist quasi selbsterklärend. Man wird durch das Menü geführt und auch die ganze Bedienung ist selbsterklärend. Man muss im Endeffekt nur zwei Dinge wissen. Man muss drehen und drücken können, weil das Bedienkonzept ist wie bei dem bewährten Konzept von BMW, dieses iDrive-Verfahren. Drehen und drücken. Und somit wird man durch das Menü geführt. Das ist ein hochauflösendes LC-Display, wo man halt die ganzen Piktogramme hat, wo man sich dann halt durch die ganzen Menüs durchdrehen kann und durchklicken kann. Vom Pflegemenü, von den Systemeinstellungen bis zu den jeweiligen Produktsorten oder bis zur Produktauswahl. Und was mir sehr gut gefallen hat, man kann das Menü auch auf eine große Ansicht stellen, dass man die ganzen Produkte relativ groß dargestellt bekommt. Und das ist gerade morgens entscheidend, wenn man noch nicht so gut in den Tag hineinkommt, sozusagen, vielleicht noch nicht so ganz wach ist, dann kann man halt ganz schnell sein Produkt auswählen. Aber das geht jetzt schon eher in den Feature-Bereich rein, da wollte ich gar nicht drüber sprechen. Das wollte ich eigentlich erst in der zweiten Ausgabe machen oder erst im zweiten Bericht machen, sondern ich wollte auf die Erscheinung oder auf den ersten Eindruck hineingehen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man so ein Gerät vor sich stehen hat und das erste Mal mit dem Gerät in Kontakt kommt. wie stellt es sich dar, wie ist die Verarbeitungsqualität. Und was mir sofort aufgefallen ist, das Ding hat extrem hervorragende Spaltmaße. Das ist jetzt alles sehr perfekt gearbeitet. Die ganzen Klappen, wenn man sie auf und zu macht, die klingen wertig, die klingen nicht so blechern. Also es ist auch der Resonanzkörper von der ganzen Maschine ist vernünftig ausgenutzt worden und somit hat es auch einen sehr wertigen Klang. Der Deckel, der Bohnendeckel, der hat einen Gummiring ringsherum, damit dann auch dementsprechend das Aroma der Kaffeebohnen so gut wie möglich im Kaffeetank bleibt. Hatte ich bei meiner alten Maschine gar nicht. Wahrscheinlich haben das mittlerweile auch schon die Marktbegleiter, ich weiß es nicht, aber das ist mir sofort aufgefallen, dass das Ganze einen Gummiring hat und dass das recht gut abgeschlossen und abgedichtet ist. Und auch der Tank für den, oder auch der Deckel für den Wassertank, wenn man den Zug klappt, das klingt alles sehr, sehr vertrauensvoll. Und man weiß ja auch, dass viele Leute schon auch im Sounddesign arbeiten von gewissen Produkten. Und ich glaube, hier hat man sich auch Gedanken gemacht, wie klingt die Maschine, wie klingt die Mechanik. Genauso klingt das Mahlwerk sehr, sehr dumpf, in Anführungsstrichen, aber dumpf positiv besetzt. Nicht so hohl, nicht so blechern. Also meine alte Maschine war auch sehr laut. Die hat ja auch Krach gemacht. Also das war schon enorm. Und das Ding ist extrem leise. Und ich habe auch gelesen und ich habe auch verschiedene YouTube-Videos mir angeschaut, dass das eines der leisesten Maschinen am Markt sein soll. Da fehlt mir jetzt der Referenzwert mit aktuellen Maschinen, aber ich habe mich da auf verschiedene YouTube-Kanäle herumgetrieben, die sich damit professionell beschäftigen. Da waren auch viele Techniker dabei, die die Maschinen reparieren. Unter anderem soll das Gerät auch extrem wartungsfreundlich sein und leicht zu reparieren sein. Das ist jetzt nur eine Aussage, die ich so aufgenommen habe, kann ich nicht verifizieren. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man die Maschine öffnet, was man ja ohne weiteres kann, den Seitenbereich der Maschine, wo die Brühgruppe verbaut ist, muss man nur einen Knopf drücken und man kann die komplette Brühgruppe rausnehmen und reinigen. Und das hat man bei der Maschine laut eigenen Aussagen von Nivona auch nochmal vereinfacht. Die ganze Brühgruppenanordnung hat sich da etwas vereinfacht. Und wenn man sich das Gerät von innen anschaut, sofern es das so zulässt, wenn man die große Klappe abnimmt, hat man auch keine Ecken und Kanten, wo sich irgendwo Kaffee, Mehl oder sowas verklemmen kann. Man hat es sehr wartungs- und reinigungsfreundlich gestaltet, also alles sehr glatt verarbeitet, dass man auch die ganzen Kaffeereste vernünftig rausbekommt, die sich im Laufe der Zeit irgendwo in der Maschine verfangen können. Also sehr reinigungsfreundlich, was mich sehr, sehr positiv begeistert hat. Und auch, wie gesagt, die Seitenklappe sehr einfach abzunehmen und sehr schnell wieder zu installieren. Einfach den Griff nach unten drücken oder den Knopf im Griff nach unten drücken und man hat die Seitenklappe in der Hand. Und genauso einfach kann man die Seitenklappe auch wieder installieren. Das ist ja auch entscheidend, wie schnell kann man so eine Maschine wieder zusammenbauen, in Anführungsstrichen. Ja, und wie gesagt, hervorragend verarbeitet und auch wie das Display im Gerät eingelassen ist, das sieht aus, als ob es aus einem Guss ist, das Ganze, obwohl es ein eingesetztes Display ist, logischerweise, aber auch da die Spaltmaße, die Rundungen, das sieht sehr, sehr, sehr wertig aus und das weckt starkes Vertrauen. Also der erste Eindruck war sehr, sehr gut und was mir noch sehr gut gefallen hat, die Maschine ist sehr schmal, bedeutet, wir haben 24 cm in der Breite und 34 cm in der Höhe und 48 cm in der Tiefe. Und das ist ideal, finde ich, weil das Problem ist ja meistens, in der Küche hat man wenig Platz in der Breite. Nach hinten in der Tiefe sind ja die meisten Küchen genormt. Und da hat man meiner Meinung nach wesentlich mehr Platz als in der Breite. Also optimal gemacht, finde ich, dass man so eine schmale Maschine hat und den Platz nach hinten hin ausnutzt. Und falls man die Maschine mal nach vorne ziehen muss, muss man sie nur ein Stück anheben und dann steht sie hinten auf zwei eingelassene Rollen und man kann sie ganz einfach nach vorne ziehen, ohne dass man am langen Hebel die 12 Kilo nach oben heben muss, sondern man kann einfach die Maschine ganz bequem nach vorne ziehen. Sobald man die Maschine wieder ablässt, steht sie dann auch nicht mehr auf den Rollen, sondern steht ganz normal wieder auf den Standfüßen. Aber das ist ein Convenience-Feature und ein wirklich großes, durchdachtes was heißt großes, ein kleines Feature, was aber eine große Auswirkung hat, um die Maschine optimal zu pflegen und optimal auch reinigen zu können. Ja, das ist so der erste Eindruck, wie gesagt, hochwertig verarbeitet. Sie klingt gut, sie ist sehr leise und auch der Bereich, wo der Produktauslass ist, den kann man ja Höhen verstellen und der läuft auf Metallschienen. Das heißt, das läuft stufenlos und sehr, sehr samtig, weich nach oben und nach unten. Also das ist jetzt nicht wie bei Marktbegleitern, dass das auf irgendwelchen Plastikschienen läuft. Macht nach meiner Meinung oder ergibt nach meiner Meinung auch wenig Sinn, weil Plastik kann sich abnutzen. Und hier hat man halt Metallschienen, die halt sehr wertig und vernünftig laufen, sehr vertrauenserweckend laufen, dass man auch keine Angst haben muss, dass man den Produktauslass in der Höhe verstellt. Ist ja auch entscheidend, weil wenn man jetzt eine kleine Tasse hat, dann ergibt es ja wenig Sinn, dass man das von oben herunter plätschern lässt, sondern dass man das so nah wie möglich an die Tasse heranführt. Ja. Das zum ersten Eindruck. Auf die anderen Dinge gehen wir in den nächsten Wochen ein. Ja, schönes Produkt.
Ja, da bin ich mal gespannt, was noch kommt.
Nein. In dem nächsten Bericht gehen wir so auf die Funktionen ein, weil das Ding hat ja auch funktionstechnisch einiges zu bieten. Und das würde jetzt aber den zeitlichen Rahmen sprengen. Ja. Und ich muss ja auch erstmal ein bisschen die Maschine erkunden und mich damit vertraut machen, was das Gerät so alles kann. Eines sei gesagt, man kann sowohl als Anfänger, wenn man das Gerät auf den Werkseinstellungen betreiben möchte, als auch als Fortgeschrittener, der sehr viele Einstellungen am Mahlgrad, an der Wassertemperatur, etc. Man kann also sehr, sehr, sehr viele Einstellungen vornehmen und man kann halt sehr tief auch auf das Produkt Einfluss nehmen, aber man kann sie auch ganz normal als normalen Vollautomaten betreiben. Und wenn man sich verstellt hat, dann drückt man halt auf das Thema Werkseinstellung und man hat das Gerät wieder zurückgesetzt auf die Werkseinstellungen. Von daher kein Problem. Gut, das zur Kaffeemaschine oder zum Kaffeevollautomaten. Wir müssen ja auch unserem Namen gerecht werden. Wir sind ja schließlich das Geek-Café.
Genau.
Gut. Somit haben wir das heute auch mal durchgesprochen und ich bin bisher sehr positiv überrascht.
Sehr schön.
Und ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding für heute dicht, oder?
Ja, wir sind ja quasi am Ende angelangt.
Genau, das Beste kam zum Schluss. Okay, also dann bis nächste Woche. Ne?
Genau, bis dann.
Jo, ciao. Tschüss.